Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich zu der Veranstaltung heute hier in der ACC-Galerie. Das ist für mich ein besonderer Abend, nicht zuletzt deswegen, weil er in gewisser Weise der Abschluss eines langen und intensiven Arbeitsprozesses ist. Es soll heute Abend nämlich das Erscheinen der vierten Kunstspektakel- und Revolutionsbroschüre gebührlich begangen werden, deren Exemplare auch da vorne druckfrisch ausliegen und die gegen eine Spende erworben werden kann. Also sozusagen, wir geben als Empfehlung 5 Euro an. Leute, die weniger Geld haben, können auch weniger geben und Leute, die das Bildungskollektiv mit mehr Geld unterstützen wollen, können das auch gerne machen. Kunstspektakel und Revolution. Ich sehe viele Leute hier, die sozusagen im Laufe der Reihe öfter da gewesen sind. Ich sehe aber auch viele Leute, die ich jetzt noch nicht so kenne. Deswegen würde ich einfach noch ein paar Worte nochmal zu dieser Reihe sagen. Kunstspektakel und Revolution ist eine Kooperation zwischen dem Bildungskollektiv, einem kleinen gesellschaftskritischen Bildungsverein, der vor allen Dingen in Erfurt und Weimar agiert, und der ACC-Galerie Weimar, wo die Veranstaltungen stattfinden. Diese Reihe findet seit 2009 statt und versucht sich in der Tradition der kritischen Theorie und des antiautoritären Kommunismus dem Gebiet der Kultur, der Kunst, der Ästhetik und der Avantgarde anzunähern. Dabei setzt sich die Veranstaltungsreihe immer aus Themenblöcken zusammen. Also die Reihe begann zum Beispiel 2009 mit einem Block von 8 Vorträgen über die historischen Kunstavantgarden. Weitere Themen waren zum Beispiel die 5 menschlichen Sinne in ihrer Bedeutung für Ästhetik und Gesellschaftskritik, die Dichtung des 19. Jahrhunderts und ihr Verhältnis zur Revolution und zuletzt die Farbe Schwarz in der Kultur. Die Veranstaltungsreihe bedient sich meistens dem einfachen Vortragsformat. Das heißt, es werden Leute eingeladen, die sich mit interessanten Themen beschäftigen. Und dabei ist es egal, ob die jetzt aus einem akademischen Kontext kommen oder ob die anderweitig eine Leidenschaft für die genannten Themen entwickeln. Die stellen dann hier in diesem Rahmen ein paar Thesen vor. Diese Thesen werden dann diskutiert und zuletzt verbringt man dann den Abend oder die Nacht unten im Lokal mit weniger oder mehr Wein, was auch ein sehr wichtiger Bestandteil eines solchen Veranstaltungsformats ist. Diskussionen haben, gerade wenn sie leidenschaftlich geführt werden, oftmals einen sehr situativen Charakter. Und deshalb muss man vielleicht eine zusätzliche Anstrengung anstellen, damit am Ende auch ein greifbares Resultat übrig bleibt. Und weil so ein Resultat oder vielleicht eher so eine Art Zwischenstadium meines Erachtens sehr wichtig ist, haben wir uns bemüht, dass die Diskussionen der KSR-Reihe auch in einem Printmedium verarbeitet werden, verarbeitet, dokumentiert und weitergeführt werden, nämlich in den sogenannten KSR-Broschüren, von denen heute Abend, wie gesagt, die vierte Ausgabe vorgestellt werden soll. Leider ist es so, dass die ersten beiden Ausgaben der KSR-Broschüren schon vollständig vergriffen sind. Die können dafür komplett im Internet gelesen werden unter spektakel.blogsport.de. Und die vierte Ausgabe, die liegt heute hier zum Mitnehmen aus. Ich habe, glaube ich, leider die dritte vergessen. Aber da sind vorne an der Theke, glaube ich, auch noch Exemplare zu bekommen. Die vierte Ausgabe von Kunst, Spektakel und Revolution dokumentiert den Themenblock der Veranstaltungsreihe, der 2012 stattgefunden hat und der sich mit der Dichtung des 19. Jahrhunderts und ihrem Verhältnis zu den verschiedenen Revolutionsversuchen auseinandergesetzt hat. Das Ganze stand unter dem Titel Die Verwirklichung der Poesie. Und ich will jetzt einfach mal einen Auszug aus der Einleitung dieser Broschüre vorlesen, damit ihr einen Eindruck bekommt, worum es in diesem Heft insgesamt gehen wird. Die vorliegende Ausgabe der Broschürenreihe Kunst, Spektakel und Revolution dokumentiert den vierten Teil der gleichnamigen Veranstaltungsreihe, der von Juni bis August 2012 in Weimar stattfand und ist gleichzeitig dessen ergänzende Nachbereitung. Gegenstand dieser Textzusammenstellung ist eine Betrachtung der Geschichte des 19. Jahrhunderts und des Verhältnisses von Dichtung und Revolution innerhalb dieser Zeitspanne. Wenn diese Betrachtungen mit einigen Überlegungen zu einem Ereignis des ausgehenden 18. Jahrhunderts beginnt, zur Französischen Revolution von 1789, so entspricht dies dem Umstand, dass kein anderes Ereignis die Einsichten und Erwartungen der Revolutionäre des 19. Jahrhunderts so sehr geprägt hat wie sie. Einerseits hatte sich in der Französischen Revolution gezeigt, dass es möglich ist, historisches Geschehen bewusst in die eigene Hand zu nehmen, und der heroische Anspruch, mit dem Alten für immer zu brechen, hat manche Leidenschaft für den Fortschritt gewonnen. Auf der anderen Seite war sie unvollendet geblieben. Auf Basis der Befreiung vom Feudalismus hatte die Bourgeoisie ihre Herrschaft errichtet, deren unterlegener Gegenpart, das noch im Entstehen begriffene Proletariat, die Revolution wesentlich mitgetragen hatte. So war das ganze 19. Jahrhundert von der Erwartung einer kommenden Revolution geprägt, die das, was 1789 begonnen hatte, dieses Mal gegen die Bourgeoisie vollenden sollte. Die Französische Revolution ist nur der Vorbote einer anderen, noch viel größeren, viel feierlicheren Revolution, die die letzte sein wird, so hat es Babeuf ausgedrückt. Innerhalb dieses Rahmens, der von der kommenden Revolution durch und durch bestimmt ist, entwickelten sich die grundlegenden gesellschaftlichen Konflikte, die in unserer Gegenwart in transformierter Form immer noch bestimmt sind. Dies festzustellen ist fatal, denn die Revolution blieb aus. Zu einem Zitat von Frank Deppe. So sehr aber das 19. Jahrhundert als das Zeitalter der Revolution in seinen technischen, sozialen, ökonomischen und geistigen Umwälzungen erscheinen mag und in der Tat von dem geheimen Leitmotiv der Revolution beherrscht war, so sehr auch die etablierten Kräfte der Reaktion die Revolution als die weltgeschichtliche Signatur unseres Zeitalters fürchteten, so wenig ist doch über den Tatbestand hinwegzusehen, dass dies ein Jahrhundert ohne große Revolution war. Zitat Ende. Die Niederschlagung der Pariser Kommune hat schließlich Frankreich als die Bundesstelle der Heiligen Allianz befriedigt und so konnte die Herrschaft eine Weile fest im Sattel sitzen. Als dann 1917 in Russland zum zweiten Mal nach 1889 eine Revolution glückte, hatte sich die Erwartung der Revolution bereits mit der Ahnung der Katastrophe vermischt. Denn die Oktoberrevolution geschah vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs, dem die Arbeiterparteien der meisten beteiligten Länder zugestimmt oder keinen nennenswerten Widerstand entgegengebracht hatten. Wenn die erwartete Revolution im 19. Jahrhundert ausblieb, so erfüllte sich umso mehr im 20. Jahrhundert die Ahnung der Katastrophe. Und mehr noch, die tatsächlich stattfindende Katastrophe hat die Fantasien des Katastrophismus um ein Vielfaches übertroffen. Sie besteht einerseits in der schmählichen Niederlage der internationalen Arbeiterbewegung vor dem Nationalsozialismus, den die deutschen Arbeiter zu großen Teilen mittrugen, und der so möglich gewordenen Judenvernichtung, und sie besteht andererseits in der tragischen Verwandlung der Oktoberrevolution in eine wahnsinnige und mörderische Staats- und Polizeimaschine. Wenn wir uns heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Geschichte des 19. Jahrhunderts bewusst machen wollen, stoßen wir unweigerlich auf dies. Auf das Erbe des Scheiterns des gesamten revolutionären Projekts und auf die Vorgeschichte des katastrophischen Verlaufs im darauffolgenden Jahrhundert. Die Poesie ist in diesem Zusammenhang entweder eine vorauseilende Antizipation der kommenden Revolution oder Symptom ihrer Abwesenheit und ihres Ausbleibens. Und dafür muss sie die Revolution nicht unmittelbar zum Gegenstand haben. In revolutionären Augenblicken muss nicht gedichtet werden, denn die revolutionären Taten sind selbst die Poesie. Die moderne Dichtung geht andere Wege als die organisierte Vorbereitung der Revolution, etwa in Gestalt der ersten Arbeiterbewegung. Sie findet außerhalb davon statt, auch wenn sich die Protagonisten beider Bereiche von Zeit zu Zeit in einem ähnlichen Milieu wiederfinden. Und ihr Sensorium befördert anderes zutage als die Wissenschaft, die diesen Organisierungsversuch begleitet. In dem Moment, in dem Poesie und Revolution sich berühren, hört erstere auf, in ihrer abgeschlossenen Form zu sein, und letztere löst sich von denen, die sie machen wollen. Davon handelt diese Broschüre, und in diesem Sinne ist der Titel »Die Verwirklichung der Poesie zu verstehen«. Dass dieser Titel nicht unproblematisch ist, wird klar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die revolutionären Frühlingsmorgen von Hölderlin, Rimbaud, Baudelaire und wie sie alle heißen, allesamt bärtige Gesichter haben, wie es Marlene Pardella in ihrem Text in dieser Broschüre ausgedrückt hat. Erst in der Nachbereitung des vierten Teils der Reihe Kunstspektakel und Revolution ist den Organisatoren aufgefallen, dass im gesamten Programm als Protagonisten von Dichtung und Revolution nur Männer verhandelt worden waren. Diese Feststellung macht nicht aus einem Pflichtgefühl gegenüber der Quote, sondern aus sachlichen Gründen Sinn. Sie berührt das beackerte Themengebiet wesenhaft. Denn einerseits haben zahlreiche Frauen schreibend die Erfahrung verarbeitet, dass auch ihre Revolution ausgeblieben war und sie darüber hinaus feststellen mussten, dass auch die proletarische Revolution nicht fraglos die ihre sein sollte. Wer die Dokumente dieser Erfahrung nicht zur Kenntnis nimmt, hat auch das Verhältnis von Dichtung und Revolution nicht ausreichend erforscht. Andererseits lässt sich feststellen, dass Frauen nicht nur die Bedingungen zu schreiben oftmals vorenthalten oder erschwert waren, sondern dass die moderne Dichtung in ihrer Gestalt selbst zutiefst von einem bestimmten imaginären Umgang mit Frauen geprägt ist. Hölderlin lässt Diotima einsam vor Trauer sterben, weil sie ihren Geliebten im revolutionären Krieg gefallen wähnt. In zahlreichen Gedichten schmiegt sich Heinrich Heine nekrophil ins Grab seiner imaginären Geliebten. Auch für Rimbaud muss die Geliebte dem Gemahl in die Hölle folgen. Bei Lautréamont ist die Grenze zwischen seinem literarischen Experiment und der erbaulichen Gruseldichtung mit der Schilderung einer brutalen Vergewaltigung markiert. In Peter Bürgers Worten zusammengefasst: Die Frau gibt das Leben, aber sie gibt auch das Leben des Wortes, das wir Literatur nennen. Dies tut sie aber nur als Tote. Der tiefste Grund der Literatur ist ein Opferritual, in dem die Frau die Geopferte ist. Zitat Ende. Kurz, die Verwirklichung der Poesie scheint keine sonderlich angenehme Perspektive für Frauen zu sein. Dass in dieser Broschüre Texte über Rahel Varnhagen, Louise Michel und Elisabeth Dmitriev und die Frauen der Pariser Kommune enthalten sind, soll nicht den Eindruck erwecken, dass dieses grundlegende Problem damit abgearbeitet sei. Der erwähnte Text von Marlene Pardella ist nur ein erstes Ergebnis zweier Seminare über das Verhältnis von Kunst, Avantgarde und Geschlecht, die im Rahmen der Reihe Kunstspektakel und Revolution stattgefunden haben. Diese Auseinandersetzung wird fortgesetzt werden in weiteren Veranstaltungen sowie in Form von Texten in den nächsten geplanten Broschüren. Soweit aus dieser Einleitung, die noch einen zweiten Teil hat, den ich jetzt aber nicht vorlese. Die meisten Themen und Dichternamen, die in dieser Broschüre verhandelt werden, sind in dieser Einleitung genannt worden. Deswegen will ich jetzt auch nicht nochmal das ganze Inhaltsverzeichnis vorstellen, zumal ihr die Hefte ja auch schon in der Hand gehalten habt oder gleich in der Hand halten werdet. Ich will jetzt zu derjenigen Person kommen, die hier neben mir sitzt, nämlich Clemens Bach. Für mich ist es eine große Freude, dass Clemens heute hier einen Vortrag hält, nämlich deswegen, weil Clemens die Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution schon seit längerer Zeit begleitet. Er hat nicht nur an einigen Diskussionen teilgenommen, die hier in der ACC-Galerie stattgefunden haben, sondern er ist zudem Autor auch der KSR-Broschüren. Er hat nämlich in der zweiten Ausgabe einen Text über die literarische Figur des Dandy geschrieben und in der neuen Ausgabe hat er einen Text über literarische Entwürfe negativer Pädagogik geschrieben. Es ist vielleicht bei so einem Anlass auch erlaubt, ein paar persönliche Worte zu sagen. Ich kenne nämlich Clemens schon ziemlich lange. Wir sind hier in Weimar zusammen aufs Goethe-Gymnasium gegangen. Und ich glaube, dass wir da eine gewisse Weile parallel ähnliche Wege gegangen sind, ohne das vielleicht auch voneinander zu wissen, ähnliche Wege, nämlich in der Beziehung zu manchen Mitschülern und zum Lehrkörper und bestimmte Konflikte, die damit zusammenhängen. Ich glaube, dass wir uns dann so richtig nochmal neu kennengelernt haben im Zuge des Studiums an der Universität in Jena. Wir haben zwar unterschiedliche Sachen studiert, aber uns dann trotzdem einfach regelmäßig gesehen. Und daraus hat sich, wie ich finde, eine sehr schöne Freundschaft entwickelt, die zudem auch eine intellektuelle und, wie man noch heute Abend sehen wird, auch eine musikalische Freundschaft ist. Clemens Bach hat in Jena den Masterstudiengang Bildung, Kultur und Anthropologie absolviert und bereitet gerade seine Promotion vor. Er beschäftigt sich intensiver mit dem Begriff der Bildung und eine wichtige Figur, mit der er sich beschäftigt, die ist auch im Rahmen der Reihe schon mal präsent gewesen, nämlich László Moholy-Nagy. Wenn eben von der ausbleibenden Revolution im 19. Jahrhundert die Rede gewesen ist, dann muss man dazu sagen, dass dieses Ausbleiben natürlich kein konfliktfreies gewesen ist, im Gegenteil. Das 19. Jahrhundert hat das Scheitern, die Scheinhaftigkeit und die Widersprüche der bürgerlich-aufklärerischen Werte offenbar werden lassen und in allen Bereichen der bürgerlichen Gesellschaft und des bürgerlichen Denkens ist auf verschiedene Weise, mal auf ideologische, mal auf kritische Weise formuliert worden, welche Probleme auf dem Grund bürgerlichen Denkens und bürgerlicher Praxis liegen. Dieses Manifestwerden von Problemen und Konflikthaftigkeit ist auch im Bereich der Pädagogik geschehen und das ist der Gegenstand des Textes, den Clemens Bach für diese Broschüre geschrieben hat. Clemens hat dort zwei literarische Erzeugnisse des 19. Jahrhunderts genommen, nämlich Gegen den Strich von Joris Karl Uysmann und Die Gesänge des Maldoror von Isidore Ducasse, hat diese beiden Romane gegenübergestellt und im Zuge dieser Gegenüberstellung versucht zu zeigen, mit welchen Problemen und Konflikten der Prozess der Pädagogik verbunden ist. Und er hat versucht, in diesem Zuge zu einem Begriff negativer Pädagogik vorzudringen. Das soll auch Thema des inhaltlichen Teils dieses Abends sein. Und deswegen übergebe ich jetzt dir das Wort.
Ja. Ja, Lukas hat eigentlich schon ganz Wesentliches gesagt von dem, was ich heute Abend auch machen werde. Nämlich in erster Linie die zwei Texte zu nehmen und damit auch erstmal allgemein auch zu illustrieren, was erstmal als negative Pädagogik gemeint sein kann. Bei pädagogischen Themen ist es meistens so, dass man entweder so aus der Alltagspraxis oder wahrscheinlich aus bildungspolitischen Zusammenhängen oder aus aktuellen politischen Zusammenhängen immer irgendwie was meins sagen zu können. Und dann wird das auch meistens gefordert von demjenigen, der da irgendwie drüber spricht. Das habe ich jetzt nicht vor, sondern wie Lukas das auch schon gesagt hat, ich versuche so eine Art Spurensuche zu machen und damit auch herauszustellen, was denn unter anderem der Begriff negative Pädagogik heißen kann, um dann darauf zu kommen, dass ich diese Gegenüberstellung von verschiedenen Ebenen, die ich dann auch im Vortrag abgrenzen werde, gegenüberstellen werde und dann feststellen kann, dass der Begriff negativer Pädagogik auch ein recht abstrakter sein kann, der aber auch, wie Lukas das ja auch im Anliegen der Broschüren, auch mit dem Anliegen der Vortragsreihe, glaube ich, sehr stark betont hat, auch auf ein gesellschaftliches Verhältnis hinweist. Geplant ist das jetzt so, dass ich eine Art runtergekochte Variante meines Aufsatzes, der auch in der Broschüre ist, vorlesen werde, jetzt in dem Vortrag. Und die Textstellen, die etwas längeren Passagen, die aus den beiden Romanen kommen, wird Lukas dann vorlesen. Also wird Lukas im ersten Teil aus die Stimme Jury Karl Usmans übernehmen und im letzten Teil dann Lautréamont die Stimme leihen. Ja, wenn ich zu schnell sprechen sollte oder zu leise, ich glaube, man versteht mich, hoffe ich, melden, Signale geben und zum Schluss gibt es dann auch noch, denke ich, die Möglichkeit, Kommentare und Fragen zu stellen oder auch Diskussionsbeiträge. Oh, da fange ich direkt an. Auguste Langlois schäumt nicht im Tuileriengarten. Literarische Entwürfe einer negativen Pädagogik bei Jury Karl Usmans und Lautréamont. Auch jetzt schon wieder, was sich hinter diesem Titel verbirgt, wird sich, hoffe ich, klären. Also, Auguste Langlois schäumt nicht im Tuileriengarten. Okay. Trunken, vereinsamt und müde flüchtet sich der von einem Überdruss gegenüber der Pariser Salongesellschaft der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebrandmarkte Dandy Jean de Sessant in eine Traumwelt, welche tatsächlich erfahrene Erinnerungsinhalte mit einer radikal-pädagogischen Praxiskonzeption miteinander vermengt. Der Protagonist träumt von einer Begegnung mit einem 16-jährigen Buben, der durch sein auffälliges Äußeres, blässlich verschmitzt und verlockend zornig, die Aufmerksamkeit des Dandys auf sich zieht. Die Geschichte des Jungen
war denkbar einfach. Er hieß Auguste Langlois, arbeitete bei einem Kartonfabrikanten, hatte seine Mutter verloren und besaß einen Vater, der ihn windelweich schlug.
Kurzerhand erwirbt sich Jean de Sessant das Zutrauen des Jungen und führt ihn in das von Madame Lore bewirtschaftete Blumenmädchen-Etablissement, in dem Auguste von den runden Spiegeln, den Canapés, den roten Teppichen, den feinen Miederstoffen, den blumigen Gerüchen und den samtenen Berührungen der anwesenden Damen bis zur geröteten Gesichtserregung bezirzt wird. Als Antwort auf die Frage von Madame Lore, aus welchem Grund de Sessant den jungen Auguste in diese Umgebung führe, entfaltet der Protagonist einen perfiden Erziehungsplan.
Die Wahrheit ist, dass ich mich schlicht bemühe, einen Mörder auszubilden. Versuche einmal, meiner Beweisführung zu folgen. Dieser Knabe ist noch unberührt und hat das Alter erreicht, wo das Blut in Wallung gerät. Er könnte den Mädchen seines Viertels nachlaufen, ehrbar bleiben und sich dabei unterhalten. Mit einem Wort, er könnte seinen kleinen Teil am eintönigen Glück abhaben, das den Armen vorbehalten ist. Wenn ich ihn dagegen hierher bringe, mitten in einen Luxus, von dem er sich nichts träumen ließ und der sich notwendigerweise in sein Gedächtnis prägen wird, wenn ich ihm alle 14 Tage eine solche unverhoffte günstige Gelegenheit biete, wird er sich an diese Vergnügen, die seine Mittel ihm verbieten, gewöhnen. Am Ende dieser 3 Monate, so die von Sessant kalkulierte Konditionszeit, stelle ich die kleine Zuwendung ein. Und dann wird er stehlen, um sich hier aufhalten zu können. Er wird wild über die Stränge schlagen, um sich auf diesem Divan und unter diesem Gaslicht herumwälzen zu können. Er wird die Dinge zum Äußersten treiben, wird, wie ich hoffe, den Herrn töten, der zur Unzeit erscheint, während er gerade versuchen wird, seinen Sekretär aufzubrechen. Dann wird mein Ziel erreicht sein. Ich werde im Rahmen meiner Möglichkeiten dazu beigetragen haben, einen Strolch zu schaffen, einen Feind mehr für diese scheußliche Gesellschaft, die uns Daumenschrauben ansetzt.
Nachdem die Darstellung dieser pädagogischen Konzeption Madame Lore und den Frauen mehr als nur einen fragenden Ausdruck auf die Gesichter wirft, schnappt sich de Sessant Auguste, erklärt ihm, dass er nun alle 14 Tage bei Madame Lore kostenfrei logieren könne und trägt ihm in Anlehnung an den kategorischen Imperativ Kants Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne, einen saloppen, kalenderspruchartigen Merksatz vor, den sich der Jüngling evangeliengleich immer wieder vergegenwärtigen solle.
Was du nicht willst, was man dir tu, das füge nur den anderen zu.
Als Désessant aus dem Traum erwacht, spinnt er schlussfolgernd aus dieser konkreten Pädagogik des August eine sogenannte Allegorie der weltumgreifenden Unterweisung, die nicht mehr bezwecken soll, als alle Menschen innerhalb einer Gesellschaft zu solch einem August zu erziehen. Doch das angedeutete strukturimmanente Telos der Erziehung Désessant ist nicht klar bestimmt. Eher erscheint es so, als ob die Zwischenstufen und das endgültige Ziel der Erziehung miteinander vermischt sind. August soll jemand werden, der der gegenwärtigen Gesellschaft feindlich und brutal gegenübersteht, um damit seinen unterdrückten Lüsten zur Wirklichkeit zu verhelfen. Doch gerade die Allegorie deutet an, dass diese Erziehungskonzeption keine vereinzelten Schänder und Mörder in einer sowieso Daumenschrauben anziehenden Gesellschaft zur Profilierung ihrer bloß eigenen unbändigen Lüste heranzuziehen versucht ist. Die weltumgreifende Unterweisung bezwecke,
alle Leute in eine Art von Langlois umzuwandeln, die darum bemüht ist, statt den Elenden endgültig und aus Erbarmen die Augen auszustechen, sie ihnen gewaltsam weit zu öffnen, damit sie in ihrem Umkreis unverdiente und gelinderte Schicksale wahrnehmen, Lüste, die ausgedehnter und stechender und daher erstrebenswerter und teurer sind.
Mit der von Désessant abschließenden Bemerkung, dass der Schmerz die Wirkung der Erziehung sei und diese sich ebenso ausweiten und stählen solle wie die Hervorbringung von Ideen, die den gegenwärtigen Gesellschaftszustand verändern könnten, beginnt auch die persönliche Reflexion über die Kindheit. Die eigene Lebensentwicklung veranlasst den Protagonisten dazu, dem gesamten Stauraum seiner kulturell angeeigneten Bildungsbeflissenheiten die Bedeutsamkeit für eine bessere Zukunft aufzukündigen. Das Einzige, was der Kindheitsreflexion und der Aussicht auf eine bessere individuell-gesellschaftliche Entwicklung standhält, besteht hier, jedenfalls an dieser Stelle des Romans, in der kontemplativen Hinwendung zur Pädagogik. Der Traum von einer Methode und einem angedeuteten Ziel, welcher mittels pädagogischer Strukturelemente die gegenwärtige Gesellschaft transzendieren könnte.
Bisschen langsamer?
Ist okay. Sozusagen das Beispiel, was wir jetzt versucht haben zu präsentieren, dem werde ich mich jetzt im ersten Schritt erstmal insofern nähern, dass ich sage, man kann da jetzt Sachen raushören, die was mit negativer Pädagogik zu tun haben, und die befinden sich auf einer erstmal praktischen Ebene. Deswegen auch Überschrift des nächsten Teils, negative Pädagogik praktisch gelesen, Auguste Kleist Rousseau. Exemplarisch kann dieser literarisch-pädagogische Entwurf dafür gelten, was gemeinhin unter dem Theorem negative Pädagogik auf einer praktischen und theoretischen Ebene veranschlagt wird. Zum Ersten wird in der Geschichte Usements dem Edukanten mittels einer didaktischen Intervention empfohlen und suggeriert, dass er das Gegenteil von dem tun soll, was den etablierten gesellschaftlichen moralischen Lebensführungsprinzipien entspricht. Zum Zweiten formuliert Désessant theoretisch die Einsicht, dass Auguste nicht in der Situation lebt, in der er eigentlich leben sollte. Drittens verhüllt sich der direkte pädagogische Eingriff als nicht pädagogisch. Das heißt, dass Auguste nur die kurze Begegnung mit seinem Lehrmeister, insbesondere die Bekanntmachung mit dem Blumenmädchen und dem metaphorisch ins Gegenteil umschlagenden kategorischen Imperativ, eventuell als pädagogisch intendiert, nicht aber die Motivation, das Ziel und den durchgeplanten Konditionierungsversuch Désessant identifizieren soll. Für diese drei allgemeinen Bedeutungsdimensionen der negativen Pädagogik, am Beispiel des Romans von Usements, finden sich innerhalb der pädagogischen Ideengeschichte gleich mehrere Bezugsquellen. Also, es folgt jetzt ein kleiner Exkurs. Zur Illustration der Perspektive der ersten Bedeutung sei hier wieder eine kleine Geschichte erzählt. Am 15. Oktober 1810 ruft der Konrektor C.J. Levanus, eigentlich Heinrich von Kleist, in Rechtenfleck im Holsteinischen einen allerneuesten Erziehungsplan aus, der explizit auf die Gegensatzpädagogik der Philanthropen Johann Bernhard Basedow und Joachim Heinrich Campe rekurriert. Aus der Einsicht dieser Aufklärungspädagogen, also aus der Beobachtung, dass den jungen Leuten der Anblick des Bösen vor die Nase gesetzt werden muss, damit diese vor den Lastern zurückschrecken und eine eigenständige Bewegung hin zum Guten entwickeln, konstruiert Kleist eine Analogie zwischen Experimentalphysik und Moralerziehung. So wie die magnetischen Pole Plus und Minus sich anziehen, Plus und Plus sowie Minus und Minus sich abstoßen, so verfährt die Natur auch mit den Gefühlen, Charaktereigenschaften und Affekten des Menschen. Ein Mensch wird, nachdem ihm die Gräueltaten und Untugenden einer Gesellschaft vorgeführt werden, zum Gegenteiligen, also zu dem, was diese Taten nicht sind, drängen. Auf dem Unterrichtsplan dieser Lasterschule stehen für Kleist folgende Unterweisungsgegenstände: Bigotterie, Kriecherei, Religionsspötterei und Geiz. Zitat: Diese Lehrer werden nicht bloß durch Ermahnungen, sondern durch Beispiel, durch lebendige Handlungen, durch unmittelbaren praktischen geselligen Umgang und Verkehr zu wirken suchen. Zitat Ende. Alle anderen Untugenden werden nicht von Lehrern, sondern vom Konrektor und seiner Frau höchstpersönlich unterrichtet. Zitat: In der Unreinlichkeit und Unordnung, in der Zank- und Streitsucht und Verleumdung wird meine Frau Unterricht erteilen. Liederlichkeit, Spiel, Trunk, Faulheit und Völlerei behalte ich mir vor. Auch Auguste Langlois soll die Überaffirmation der moralisch verwerflichen Taten leibhaftig durch die Anwesenheit bei den Blumenmädchen, durch die Anwendung des gegenteiligen kategorischen Imperativs und durch die sich daraus ergebenden praktischen Ausübungen jener Handlung erfahren. Jedoch mit einem Unterschied. Die geplante Umkehr zu einem tugendhaften Leben oder zu einem den gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft überschreitenden Lebensentwurf erfolgt bei Auguste nicht passiv, also durch die Einwirkung von Lehrern, die dem Edukanten das vorführen, was er nicht sein soll, sondern aktiv. Also durch die eigene Anwendung der Untugenden. Soviel zu dieser ersten Bedeutung. Zu der zweiten. Das Moment der theoretischen Einsicht in die Negation des Ist-Zustandes Augusts, hier ist die zweite Bedeutungsebene negativer Pädagogik gelesen, und dessen Situierung in der Unhaltbarkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse drückt allgemein einen Erkenntnisstandpunkt aus, mit dem fast jede kritisch inspirierte Bildungs- bzw. Erziehungstheorie strukturimmanent operiert. Begriffe wie Bildung oder Erziehung diskutieren und reflektieren unter epistemologischen, anthropologischen und letztendlich gesellschaftstheoretischen Implikationen den Tatbestand, dass das Objekt der pädagogischen Intervention noch nicht das ist, was es eigentlich sein sollte. Erkenntnistheoretisch steht dabei in gesellschaftskritischer Absicht das von Herbert Marcuse aufgeworfene Paradox zur Disposition. Das habe ich rausgesucht, weil das eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt. Das ist auch ein sehr berühmtes Zitat aus dem Eindimensionalen Menschen, was genau dieses Paradox heißt. Also Marcuse, Zitat: Sie, die Gesellschaft, muss erst ihre Sklaven befähigen zu lernen, zu sehen und zu denken, ehe sie wissen, was vor sich geht und was sie selbst tun können, um es zu ändern. Und in dem Maße, wie die Sklaven vorgeformt sind, als Sklaven zu existieren und mit dieser Rolle zufrieden zu sein, scheint ihre Befreiung notwendigerweise von außen und von oben zu kommen. Sie müssen gezwungen werden, frei zu sein. Man muss ihnen die Dinge so vor Augen stellen, wie sie sind und manchmal, wie sie erscheinen sollen. Man muss ihnen den guten Weg zeigen, den sie suchen. Diese ganzen Sachen, die ich jetzt betont habe aus dem Zitat, frei zu sein, die Dinge so vor Augen zu stellen, wie sie sind, da zitiert Marcuse Rousseau aus dem Contrat Social aus dem ersten und zweiten Buch. Aber er bedient sich da sehr affirmativ drauf. Weiter im Zitat: Aber bei all seiner Wahrheit kann das Argument die altehrwürdige Frage nicht beantworten. Wer erzieht die Erzieher und was beweist, dass sie im Besitz des Guten sind? Also das, was erkenntnistheoretisch einfach gemeint ist, ist das, was Marcuse sagt. Der gute Weg, das, was eigentlich ist, das, was die eigentlichen Bedürfnisse sind und so weiter, setzt voraus, dass derjenige, der dem anderen etwas zeigt, auch in der sicheren Erkenntnis dessen sein muss, was denn den anderen überhaupt erfüllt, was denn der tatsächlich gute Weg ist, was denn die bessere Gesellschaft ist, um sowas sagen zu können wie Lehrer oder Pädagogen oder auch andere Zusammenhänge müssen so und so wirken. So finden sich, um nur einige Vertreter aus dem Theoriefundus der Pädagogik zu nennen, bei Johann Gottfried Herder, Friedrich Schiller, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher oder bei Ernst Bloch jene Reflexionen ausgedrückt, mal mehr ideologischer, mal kritischer, mal versöhnlicher, die eben diese Grundfrage für entschieden betrachten und dem verdinglichten, unmenschlichen und kalten Gesellschaftszustand mittels der Pädagogik eine Transzendenz des zersplitterten Konstituenten des Individuums gegenüberstellen. Diese doppelte Negation, zum einen bestehend aus der durch die erkenntnistheoretische Negation gewonnene Einsicht, dass der Mensch und die Gesellschaft nicht das sind, was sie sein sollen, zum anderen sich zusammensetzend aus der Verneinung der gegenwärtigen gesellschaftlichen und menschlichen Situation mittels des Instrumentariums der Pädagogik, begleitet auch die Gedanken des Descentes. Auguste und die Gesellschaft könnten etwas anderes sein als das momentane Bild der sich darstellenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Als dritte Bedeutungsebene, die scheinhafte Nicht-Intervention des Lehrmeisters, weist sich die negative Pädagogik als rousseauische Didaktik aus. Der dazugehörige Passus aus Emile oder über die Erziehung beschreibt die negative Erziehung folgendermaßen. Auch wieder ein längeres Zitat. Rousseau. Die erste Erziehung muss also rein negativ sein. Sie besteht keineswegs darin, Tugend und Wahrheit zu lehren, sondern darin, das Herz vor dem Laster und den Geist vor dem Irrtum zu bewahren. Wenn es euch gelänge, nichts zu tun und nichts geschehen zu lassen, wenn es euch gelänge, euren Zögling gesund und kräftig bis zu seinem 12. Lebensjahr zu bringen, ohne dass er seine rechte von seiner linken Hand zu unterscheiden vermöchte, so würden sich die Augen seines Verständnisses vom ersten Anblick an unter eurer Obhut der Vernunft öffnen. Zitat Ende. Nur durch die Kultur- und Gesellschaftskritik Rousseaus ist es zu verstehen, weshalb der programmatische Einstieg des Emile, alles was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut, alles entartet unter den Händen des Menschen, im Verlauf der Darstellung eine negative Erziehung fordert, deren Anliegen auch immer mit den Bräuchen, Sitten, Zwängen und Missetaten der menschlichen Zivilisation und Kulturentwicklung brechen will. Negative Erziehung setzt sich nach Rousseau dann aus mindestens zwei Bestandteilen zusammen. Sie verneint, ähnlich wie das oben referierte zweite Moment negativer Pädagogik, den gesellschaftlichen Ist-Zustand und entwickelt den Schein des nicht vorhandenen erzieherischen Einflusses. Der angeblich nicht vorhandene Erziehungskontext soll dem Zögling die Einsicht in die wahre Vernünftigkeit und die damit verknüpfte gute Handlung gewähren. Negative Erziehung ist dann einfach ausgedrückt das Gegenteil vom Erziehen. Zitat, tut das Gegenteil dessen, was der Brauch. Da meint Rousseau direkt mit Brauch das, was üblicherweise für Erziehung gehalten wird, ist. Und ihr werdet fast immer das Richtige tun. Zitat Ende. Ähnliches findet sich auch in der Pädagogik des August wieder. Dieser soll gar nicht bemerken, dass eine willentliche Intention ihm zum Zweck eines ihm nicht bewusst zur Verfügung stehenden Zieles erhebt. Allerdings erlebt bei Usement eher die Methode Rousseaus von einer Als-ob-Nicht-Erziehung zur Evokation einer emanzipativen Individual- und Gattungsentwicklung als der Entwurf einer naturreligiösen Residenzerfahrung. Jetzt zu der zweiten Ebene negativer Pädagogik, die ich vorhin schon versucht habe, so einzuführen. Negative Pädagogik theoretisch gelesen, Widerspruch und Reflexionsbegriff. Usements pädagogischer Traumentwurf streift also im Vorbeigehen mehr als nur eine Bedeutungsschicht des Theorems negative Pädagogik. Nur am Rande sei hier bemerkt, dass eben jene drei Bedeutungsdimensionen theoretisch wie praktisch, gemessen an einem der akademischen Hauptpublikationsinstrumente der gegenwärtigen Erziehungswissenschaft, der Zeitschrift für Pädagogik, dem Drängen auf eine konstruktiv erziehungspraktische Anwendung zum Opfer fallen, welches mit theoretisch ambitionierten Zugängen zwar eine Apologie des Negativen innerhalb der Pädagogik formuliert, jedoch auf der Ebene der didaktisch erfahrbaren Erziehungswirklichkeit verbleibt und der infantilen Rede von pädagogisch-dynamischen Differenzbestimmungen wie Wissen, Nichtwissen, Können, Nichtkönnen und so weiter nur banal zustimmt. Ein anderer Begriff von negativer Pädagogik kann jedoch auch dazu imstande sein, die von Usement gestreiften Bedeutungsbestimmungen in sich mit aufzunehmen und sogar auf eine andere Reflexionsstufe zu heben. Erst Andreas Gruschka liest in seiner 1988 erschienenen negativen Pädagogik die Begriffs- und Theoriebildung der pädagogischen wissenschaftlichen Disziplin mithilfe der kritischen Theorie insofern neu, als dass er im Unterschied zu den sogenannten Hauptzeugen der kritischen Erziehungswissenschaft, also beispielsweise Klaus Mollenhauer oder Wolfgang Klafki, dem historischen, theoretischen und praktischen Erziehungsgeschehen im Verhältnis zu den inhumanen gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen den klaffenden Widerspruch ihres eigenen Anspruchs vorhält. Negative Pädagogik als Reflexionsbegriff ist dann mehr als das bloße Nachdenken über didaktische, anthropologische und lerntheoretische Konstellationen und deren praktischer Gewinn. Was das jetzt heißt, da habe ich auch wieder ein längeres Zitat rausgesucht, was auch, glaube ich, ein bisschen deutlich machen kann, was die ersten drei Bedeutungsdimensionen, die ich da so versucht habe rauszuarbeiten, unterscheidet von dem, was dann bei Gruschka negative Pädagogik als Reflexionsbegriff will. Also aus der negativen Pädagogik. In einer systematischen Theorie der Pädagogik würde konstruktiv positiv dargestellt, wie Erziehung stattfinden kann, die einholt, was sie theoretisch wünscht. Eine negative Pädagogik spürt jeweils spezifisch die Stellen auf, an denen sich die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ereignet. Das gesellschaftlich Allgemeine der Erziehung ist am je Besonderen zu identifizieren. Zitat Ende. Dem von Jürgen Oelkers zwar treffenden, aber ebenso theoretisch zu leichtfüßigen Satz, dass Erziehung immer notorisch positiv und auf unaufhörlichen Fortschritt angelegt sei, setzt Gruschka eine andere Struktur des Nachdenkens über Pädagogik entgegen. Negative Pädagogik steht hier nicht im Dienste eines konstruktiven Theoriemodells, welches die permanente Versöhnung zwischen dem Erziehungssubjekt und der sozialen Wirklichkeit forciert, sondern beherbergt das kritische Unterfangen einer Dekodierung von ideologischen Widerspruchsnivellierungen. Auf den ersten Blick mag es verwundern, dass dieses Widerspruchsdenken den Pol des Positiven, also das Telos von Erziehung, attackiert und ohne ihn auskommen will. Strukturell benötigt die Differenz von Wirklichkeit und Anspruch ja gerade diese binäre Gegenüberstellung, um einen Widerspruch kenntlich zu machen und diesen überhaupt erst in das Bewusstsein zu heben. Doch der Unterschied zwischen einer notorisch positiven und einer negativen Pädagogik wird durch die verschiedenen Ebenen der positiven Setzungen deutlich. Während eine pädagogische Theorie teleologisch und erkenntnistheoretisch gewillt ist, den Endzustand des Erziehungssubjekts und der sozialen Wirklichkeit positiv zu bestimmen, so ist negative Pädagogik darum bemüht, die Nichtanwesenheit des zu verwirklichenden Erziehungsanspruchs zu analysieren und aufzudecken. Ähnlich wie in Ulrich Sonnemanns negative Anthropologie, welche fast zeitgleich zur negativen Dialektik Theodor W. Adornos entworfen wurde, kommt eine auf der Ebene des Widerspruchs basierende Theoriekonzeption nicht ohne das Offenhalten der Frage nach dem Positiven positiv Bestimmbaren aus. Die Rolle des Positiven erhält aber bei Sonnemann und Gruschka nicht den Charakter einer klaren Begriffsdefinition oder den bildhaften Glanz einer ausgemalten Idealvorstellung des Menschen und eines erfolgreichen Erziehungsprozesses, sondern sie deutet den Modus des Nicht-Zugreifbaren unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen an. Dazu Sonnemann beispielhaft zur Anthropologie. Das ist wirklich ein kleiner Exkurs, aber mit dem längeren Zitat jetzt auch wieder will ich so ein bisschen andeuten, was dann auch wiederum negative Pädagogik für Probleme hat. Also Sonnemann. Da es wesentlich Versagen der Anthropologie ist, die die Revolution dann in ihrer marxistischen Gestalt und dann auch noch dort scheitern lässt, wo sie siegte, figuriert unter unseren Einzelthemen der Fall von Marx selber zuerst. Da der neue Mensch, der ihm vorschwebte, ohne dass gerade dieses Vorschwebende in der Angewiesenheit seiner Verwirklichung auf den Gegebenen schon von ihm durchdacht wurde, dessen idealistisches Modellbild ihn irreführte, selber nichts gegeben ist, kann eine Vorzeichnung seiner Möglichkeit nicht im positiven Sinne des Wortes Anthropologie sein. Dass die hier entworfene negativ ist, heißt, dass Nachweis logischer Unmöglichkeit jeder Totaltheorie über den Menschen ihr Weg ist. Der Topologisierung eines anderen Weges, des der Verwirklichung von Utopie, hofft sie vorzuarbeiten. Negative Anthropologie, deren Begriff damit konkret wird, auch hierin, dass sie das Humane aus seinen Negationen erschließt, die es verweigern und ableugnen. Zitat Ende. Anthropologie als theoretisches Scharnier pädagogischer Reflexionen verliert bei Sonnemann und Gruschka den Status des positiv Bestimmbaren und kann nur über die Negation des Gegenstandes erschlossen werden. So auch Pädagogik. Diese ist negativ im Augenblick der Bewusstwerdung der Differenz von Gedanke und Wirklichkeit und erkennt, dass pädagogische Prozesse, Begriffe und Theorien im Moment ihres Scheiterns auf ihre eigene historisch-gesellschaftliche Situierung verweisen. Jene Tendenz des uneingelösten Versprechens pädagogischer Bemühungen ist in Usmans Roman nicht aufzufinden. Die Allegorie der weltumgreifenden Unterweisung zielt auf die Entfaltung individuell-gesellschaftlicher Emanzipation und will den armen und beklagenswerten Menschen die Augen aufreißen, damit diese den gesellschaftlichen Zustand erkennend und handelnd transzendieren. Der literarisch-pädagogische Entwurf Usmans ist höchstens in der Methode negativ, nicht aber in der Darstellung des Scheiterns pädagogischer Absichten. Allein die Tatsache, dass Des Essandes in einem desolaten und sozial isolierten Zustand völliger gesellschaftlicher Abneigung sein Leben auf dem Land fristet und im Taumel seiner schwermütigen Sehnsucht die einzige Befriedigung in einer gewaltvoll arrangierten pädagogischen Traumwelt findet, lässt ein Stück negativer Pädagogik aufblitzen. Der radikale Entziehungsentwurf mit seiner positiven teleologischen Struktur wird als Traum entlarvt und erfährt selbst nach der Rückbesinnung im wachen Zustand seinen Niedergang in anderen, für den Protagonisten ästhetisierten Lebenskonzeptionen, die von Pädagogik nichts mehr wissen wollen. Also bekannt aus dem Roman sind dann so Dinge wie, dass er sich eine Schildkröte in sein Landhaus nach Fontenay holt und das Gold beschlagen über die Teppiche kraxeln lässt und sich so eine Art Geschmacksorgel baut, wo er Töne spielen kann und dann wird das so zusammengemischt und dann kann er dann Schnäpse trinken und sich richtig besaufen. Also da ist dann im Laufe des Romans überhaupt gar keine Pädagogik, spielt da gar keine Rolle mehr. Ach ja. Jetzt zum letzten Teil, nämlich zu Lautréamont. Lautréamont und die Negation des Zöglings. Negative Pädagogik als Methode des Aufspürens der Differenz von Erziehungsanspruch und Erziehungswirklichkeit findet ihre literarische Variante in Lautréamonts Gesängen des Maldoror. Dazu sei hier eine allerletzte Geschichte erzählt. Der gefallene Engel Maldoror, der Vergolde des Bösen, erblickt auf einer Bank im Pariser Tuileriengarten einen 8-jährigen Knaben, der, anstatt mit anderen Kindern zu lachen und spazieren zu gehen, unentwegt einen Gegenstand im fernen Raum mit seinen Blicken durchbohrt. Maldoror, von heimtückischer Absicht getrieben, bringt schnell in Erfahrung, dass mit jener Ferne die von Gott in Aussicht gestellte Hoffnung auf den Himmel gemeint ist. Die Unterhaltung treibt Maldoror dazu, dem Jungen die zwei Weltenlehre vom Diesseits und Jenseits mit ihrem ethischen Überbau auszutreiben und ihm stattdessen ein selbstgerechtes Leben voller Grausamkeit, Stärke und Herrschaft zu empfehlen.
Also würde einer deiner Kameraden dich zeitlebens unglücklich machen, denn selbst wenn er sieht, dass dein Hass nur passiv ist, wird er dennoch fortfahren, dich zu verhöhnen und dir ungestraft Böses zu tun. Darum gibt es nur ein Mittel, der Situation ein Ende zu machen, sich seines Feindes entledigen. Darauf wollte ich hinaus, um dir begreiflich zu machen, auf welchen Fundamenten die heutige Gesellschaft gegründet ist. Jeder muss sich Selbstgerechtigkeit verschaffen, sonst ist er ein Dummkopf. Wer den Sieg über die Mitmenschen davonträgt, ist der Schlauste und der Stärkste. Möchtest du nicht eines Tages deine Mitmenschen beherrschen? Ja, ja, erwidert der Knabe.
Der Köder Maldorors wird von dem Jungen geschluckt und die Unterweisung wird verschärft.
Der Zweck heiligt die Mittel. Vor allem muss man Geld besitzen, um Ruhm zu erwerben. Da du aber keins hast, musst du morden, um es zu gewinnen.
Der letzten Gegenwehr des Jungen begegnet Maldoror mit vehementen Argumenten, die die Legitimation für die kommende Herrschafts-, Mörder- und Diebeskarriere zementieren sollen. Doch am Ende der Unterredung ändert sich die Szenerie völlig.
Maldoror bemerkt, dass das Blut im Kopf seines jungen Zuhörers kocht. Seine Nasenlöcher sind geweitet und aus seinen Lippen quillt ein leichter weißer Schaum. Das Fieber hat diesen zarten Körper befallen. Er fürchtet die Folgen seiner Worte. Er schleicht davon, der Unglückliche, verärgert, dass er sich nicht länger mit diesem Kind unterhalten konnte. Wenn es schon im reifen Alter so schwierig ist, zwischen Gutem und Bösen, hin und her schwankend, die Leidenschaften zu zügeln, was vermag dann ein so unerfahrener Geist? Und welche verhältnismäßig größere Menge an Tatkraft ist für ihn erforderlich? Das Kind wird mit dreitägiger Bettruhe davonkommen. Gebe der Himmel, dass die mütterliche Nähe dieser sensiblen Blüte, zerbrechliche Hülle einer schönen Seele, den Frieden bringe.
Intendiert und somit positiv bestimmbar ist die von Maldoror heimtückisch verfolgte Absicht nur deshalb, da sie als solches bezeichnet und der Unterweisung sichtbar und in der enttäuschten Schlusssituation ausgedrückt wird. Die pädagogische Intervention dient der lebensbejahenden Abkehr von Gott und der Implementierung barbarischer und gesellschaftlich existierender Selbstbehauptungsstrategien. Ruhm, Stärke, Macht und Herrschaft sind jene Ziele, die unter den gesellschaftlichen Bedingungen als die erstrebenswertesten erscheinen und dem Zögling eine befriedigende Zukunft in Aussicht stellen sollen. Nachdem der Junge freudig und enthusiastisch seinem anfänglichen Widerwillen entsagt, sträubt sich sein Körper in fiebriger Verweigerung. Maldoror zieht sich eher frustriert als schockiert zurück und bedauert die Vertagung und den zusätzlichen Energieaufwand für die noch kommende Erziehungssituation. Sein Anspruch scheitert an der physischen Wirklichkeit des Jungen und wird dadurch paradox, dass er den Himmel zwecks der heilenden Kraft der mütterlichen Nähe anruft. Gruschkas negative Pädagogik ordnet den Polen Anspruch und Wirklichkeit jedoch andere Konnotationen zu. Der Anspruch des Erziehungsgeschehens konstituiert sich aus der Verteidigung von individuell-gesellschaftlichen Werten wie Emanzipation, Autonomie und Freiheit. Die gesellschaftliche Wirklichkeit ist dominiert von Verwaltung, Herrschaft, ökonomisierten Lebensverhältnissen und der Verschleierung von den nicht eingelösten Versprechen der Aufklärung durch eine affirmative Fortschrittsideologie. Wo negative Pädagogik bei Gruschka der gesellschaftlichen Ideologisierung von Freiheit und anderen pädagogischen Pathosformeln den dogmatischen Ruf aufkündigt, da gleicht Maldorors pädagogischer Anspruch sich der gesellschaftlichen Wirklichkeit an. Der Junge im Tuileriengarten soll genau die Begriffe lernen und anwenden, die der heutigen Gesellschaft das Fundament bereiten. Ruhm, Geld, Stärke, Herrschaft, Mord und so weiter. Desessant sieht den Gewinn solcher Interventionen noch in der Transzendenz der gesellschaftlichen Verhältnisse, während Maldoror dem aufs Jenseits fixierten Kind die exzesshafte Selbstgerechtigkeit des Diesseits schmackhaft machen will. Der Anspruch Maldorors scheitert an einem anderen Teil des Kindes, der gegen das Bewusstsein von Selbstsucht und der Affirmation der gesellschaftlichen Situation rebelliert. Der Junge schäumt fiebrig, Maldoror zieht sich zurück und ruft den Himmel aus nicht ganz eindeutiger Motivation heraus an, dem Jungen den Frieden zu bringen. Durch die Überaffirmation der gesellschaftlichen Grundprinzipien negiert sich der heimtückische pädagogische Entwurf Maldorors und deutet damit ungewollt an, dass sich ein Teil des Zöglings den mordlüsternden Vorstellungen und der gesellschaftlichen Realität entgegenstemmt. Der Vergolder des Bösen kann seltsamerweise nicht einmal in der von ihm selbst geschaffenen gottlosen Welt gelingend seine Erziehungsbemühungen umsetzen. Damit deutet sich an, dass die ursprünglich zum Guten hin ausgerichtete Erziehung der Menschen, die die Welt des literarischen Abgesangs Lautréamonts und den unheilvollen Engel Maldoror allerdings selbst mit zu verantworten hat, eine ähnliche ungeplante Kehrtwende macht, wie die von Maldoror intendierte Überaffirmation der von Menschenhand imaginierten Selbstbehauptungsformeln. Das pädagogische Denken, welches hier literarisch konkret wird, ist weder pauschal positiv noch absolut negativ beschaffen, sondern reflektiert die Bewegung der Differenz von verschiedenen Ansprüchen und Wirklichkeiten unter den Bedingungen der gegenwärtigen und historischen Gesellschaft. Aus den philanthropischen Erziehungsbemühungen der Menschen, die mit materieller Herrschaft und Selbstzucht infiziert worden sind, reift gesellschaftlich ein autoritäres und gewaltvolles Erziehungsprogramm heran, welches durch ihren Hauptapologeten Maldoror in der Durchführung an dem schäumenden Kind im Tuileriengarten scheitert. Maldoror als drastisch und literarische Inkarnation der menschlich-unmenschlichen Didaktik gelesen, fleht erst im Augenblick des drohenden Untergangs des Kindes eine andere Macht an, die dem Kind Frieden und Ruhe bringen könnte. Dieses Offenhalten der möglichen Rettung des Kindes im Augenblick seines Untergangs lässt nicht nur die angedeutete Peripetie Maldorors, sondern auch das nicht vollkommen zugrunde gehende Moment von Erziehung in Erscheinung treten. Die Geschichte von Auguste Langlois beinhaltet solch eine pädagogische Reflexion nur andeutungsweise durch die kontextuelle Stellung der Traumsequenz in einer Erzählung über den Untergang eines sich der Gesellschaft verweigernden Individuums. Pädagogik erscheint hier als negativ, da die gewaltvolle pädagogische Befreiung sich als traumhafter Rückzug unter der Kenntnisnahme rousseauscher, kleister- und strukturtheoretischer Erziehung entlarvt. Die Pädagogik des Auguste will negativ denken, findet jedoch ihren pädagogischen Fluch in der illusionistisch-positiven Traumreflexion des Saisons. Maldorors Erziehung hat zwar einen teleologischen Charakter, dieser wird allerdings im Augenblick der Gegenwehr des Jungen negiert. Sicherlich, Pädagogik hat auch hier eine bestimmte Konsequenz und erweist sich deshalb also positiv. Doch der intendierte Wunsch der Erziehungsbemühungen schlägt fehl und weicht damit in seinem Resultat in unerwarteter Weise ab. Lautréamont macht somit eine Erziehungsbemühung sichtbar, die auf der Grundlage einer gottverlassenen und unmenschlichen Welt genau die Verhaltensmuster reproduzieren will, die die gesellschaftliche Realität sowieso diktiert. Doch die fiebrig-körperliche Reaktion des Jungen stellt einen Widerstand dar, den Desessant in ästhetizistischen Bemühungen positiv ausmalt. Das Böse ist das notwendige Mittel zum Erreichen eines anderen Gesellschaftszustandes, anstatt es als Indikator der gegenwärtigen Gesellschaft zu erkennen und vor ihm wie gelähmt zu erschaudern. Aus diesem Grund schäumt Auguste Langlois nicht im Tuileriengarten. Dankeschön.